Introducing The Next Day, the New York Times best-selling book by Melinda French Gates. The Next Day offers a rare window into Melinda's life, including some of her most pivotal moments. This insightful, inspiring book is the perfect gift for graduates and offers guidance for stepping into life's next chapter. You can find The Next Day wherever books are sold.
Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfi.
Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
2 Wochen sind rum, wir sind wieder da, voll motiviert mit einer neuen Folge und viel Elan, bisschen zumindest.
Du bist einfach schon total grantig in die Folge heute oder in unsere Session hier heute reingekommen. Erzähl mir, warum bist du denn so angefressen, lieber Wolfi?
Ach, ich habe nur direkt vor der Aufnahme gelesen, dass Amazon mal wieder eine Serie eingestellt hat. Und jetzt hat sich der Hauptdarsteller noch dazu gemeldet, der das auch total schade findet, weil er total Spaß hatte. Und das ist nur wieder so ein wunderbares Beispiel, was im Moment für mich so ein bisschen falsch läuft in der Serienwelt, dass man 1 Million Serien anfängt und ganz, ganz viele schon nach wieder einer Staffel oder so absetzt, weil man sich nicht auf die wahren Perlen konzentriert.
Welche Serie ist es denn?
Ich weiß nicht, ob die überhaupt jemand kennt. Falls nicht, bestätigt das meine Theorie. The Bondsman mit Kevin Bacon läuft bei Amazon Prime.
Um was geht's da?
Kevin Bacon, der stirbt, wird vom Teufel wiederbelebt und muss dann für den Fürst ja so entflohene Dämonen jagen.
Geil.
Also ist kein ganz harter Horror, aber zumindest kommen Dämonen vor. Und ist vielleicht nicht die beste Serie aller Zeiten, aber war kurzweilig, weil so knackige 30-Minuten-Episoden. Und irgendwie war es nett und ich habe auch im Umfeld mitbekommen, dass das viele gar nicht so schlecht fanden. Und jetzt haben sie das nach einer Staffel wieder eingestellt, weil zu wenig Leute das geguckt haben. Aber es wurde auch 0 Werbung dafür gemacht. Also wie um Himmels Willen sollen die Leute mitkriegen, dass es diese Serie überhaupt gibt.
Ich merke schon, du bist richtig on fire, was das Thema betrifft.
Das passiert einfach so häufig, dass ich irgendeine Serie anfange zu gucken und ja, manchmal ist sie auch nicht so ganz mega, aber man hat sie geguckt, dann will man noch wissen, wie es weitergeht und dann wird die schon wieder eingestellt und die wird eingestellt und alles läuft nur so eine Staffel oder maximal 2, weil einfach zu viele Serien produziert werden, weil man sich nicht fokussiert auf so ein paar und die dafür so richtig angeht mit Marketing und Werbung und allem drum und dran.
Aber man muss jetzt dazu sagen, dass es ja dann immer noch ein Tipp ist, weil man kann die erste Staffel immer noch gucken, oder? Also mit dem Wissen, dass es dann nicht weitergeht.
Genau, wenn man das will, das geht. Die gibt's bei Amazon im normalen Prime-Abo mit drin. Ist auch noch da. Ich habe vorhin gerade nochmal geguckt. Also sind auch nur 8 Folgen. 8 mal 30 Minuten, mehr ist es ja gar nicht. Aber wer Bock hat, es ist wirklich nett. Nicht die beste aller Zeiten, aber wer Kevin Bacon mag, der ist auf jeden Fall goldrichtig.
Die Creepies lieben Kevin Bacon, weil der war schließlich bei Freitag der 13. mit dabei.
Stimmt.
Vielleicht ist es ja jetzt deine Chance, vielleicht kannst du die Community dazu bekommen, sich das alles nochmal reinzuziehen, damit dann nochmal ein paar 1000 Abrufe mehr sind, damit die dann sagen, hey, ja doch, lass uns noch eine 2. Staffel produzieren.
Ich werde eine Petition aufsetzen oder irgendwie sowas.
So nämlich.
Mann.
Mir ging es ja so wie ganz, ganz vielen anderen aus der Creepy Family auch mit Mindhunter so. Da war ja auch, also es eigentlich hat sich alles in den ersten Staffeln darauf hingearbeitet, dann zu wissen, was ist denn jetzt mit BTK und wie geht's denn da weiter und dann einfach eingestellt. Einfach so.
Einfach nervig.
Unbefriedigend.
Genau.
Es ist unbefriedigend. Sagen wir, wie es ist einfach unbefriedigend.
Und wir wollen am Ende alle nicht unbefriedigt sein, deswegen, also The Bondsman nochmal angucken, Petition aufsetzen und mal gucken, ob wir vielleicht doch noch was drehen können. Und Kevin Bacon hat eben selbst gemeint, dass er total überrascht war und es total traurig findet, weil er im Team so viel Spaß hatte und auch an die Serie geglaubt hat und so weiter. Nun ja, kommen wir zu schöneren Dingen. Du warst bei Ghost bei der aktuellen Tour.
Stimmt, wir haben ja an dem Tag, als ich war, noch aufgenommen, ne?
Richtig, ja, vor 2 Wochen.
Ich war ja sehr gespannt, wie das mit dieser handyfreien Zone ist.
Und?
Also da war ich wirklich gespannt. Ich fand es sehr lustig, weil sich ja ganz, ganz viele Leute Platte drüber gemacht haben, wie sie denn da drin bezahlen wollen. Und dann ja ganz viele so in meinem Umkreis gesagt haben, ja, Bargeld, dann nehme ich da Bargeld mit und krass. Dann ging schon mal diese Diskussion im Vorfeld los. Wer hat denn jetzt eigentlich noch Bargeld einstecken? Wer bezahlt alles mit Karte? Und dann war der Ober, also für mich war es einfach so herrlich lustig, dass wir da ankommen in dieser Uber Eats Arena und da steht halt ganz fett, hier nur cashless. Also du kannst halt nur mit Karte da drin bezahlen. Und dann wurden schon die ersten Leute in der Schlange richtig panisch, weil du hast einfach gesehen, die haben jetzt halt irgendwie 100 Euro abgehoben, um sich da ihre Getränke zu holen. Dann sind wir auch erstmal rein. Wir hatten auch Freunde dabei, die nur Bargeld dabei hatten. Hat sich aber rausgestellt, dass es immer zwei Schlangen gab in der ganzen Halle, da wo man dann auch mit Bargeld bezahlen konnte. Aber es fand ich sehr, sehr lustig. Und du kriegst diese Dinger wirklich nicht auf, ne, wo dein Handy da reinkommt.
Diese komischen Taschen da, ne?
Bin dann irgendwann mal auf Klo und dachte mir, naja, dann kann ich es ja jetzt kurz rausholen. Aber ich stand dann da und habe die nicht aufbekommen. Also die geht wirklich nicht auf, die muss halt geöffnet werden vom Personal wieder. Also es war super schön, weil einfach keine Displays vor dir irgendwie waren, durch die du das Konzert dann verfolgen musstest, weil irgendwie 500 Leute vor dir die Handys oben hatten. Das war sehr, sehr schön. Aber eine Downside ist auf jeden Fall, ich habe niemanden getroffen. Ich wusste von ganz vielen Leuten, dass die da sind, aber man konnte sich halt nicht connecten. Und man steht dann da wie so ein Vollidiot und denkt sich so, dann habe ich so durch die Ränge geguckt und dachte mir so, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da jetzt irgendwie jemanden erblicke, ist auch sehr, sehr gering. Du konntest dich halt nicht verabreden.
Das hat man wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Ich meine, früher war das normal, dass du dich zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort verabredest, zur dritten Säule von links, Eingang F3 und dort treffen wir uns dann irgendwie eine Stunde vor Konzert. Aber das geht ja nicht mehr. Stimmt, da wäre ich auch nie auf die Idee gekommen.
Nein, und ich dachte mir so, ach, da läuft man sich schon über den Weg. Ja, wie viele passen da rein? 17.000 oder so? Und dann wir so, ja, wahrscheinlich eher nicht.
Aber trotzdem, summa summarum, Konzept, das man fortführen sollte, allein wegen dem besseren Konzerterlebnis?
Ich finde es auf jeden Fall cool, dass die Aufnahmen verboten sind, beziehungsweise dann mach halt ein Lied, wo alle mitfilmen dürfen, aber beim Rest sollen bitte alle ihre Handys wegpacken. Ich habe so viele Konzerte, Festivals, also alles Mögliche, wo irgendjemand auf der Bühne steht, habe ich schon durch Displays von anderen Leuten erleben müssen, weil es einfach zwangsläufig so ist, dass es immer irgendeinen Dude gibt meistens, der diese Darbietung einfach von A bis Z durchfilmt, für was auch immer, weil du schaust es dir sowieso nicht mehr an.
Hast du denn jemanden entdeckt im Publikum, der trotzdem sein Handy draußen hatte?
Nee, ich habe extra geguckt, ich habe niemanden gesehen und ich glaube, also da war auch gleich zu Anfang kam eine riesengroße Einblendung, sollte jemand trotzdem ein Handy reingeschmuggelt haben und er wird erwischt, wird er sofort der Venue verwiesen.
Okay, krass.
Und an sich super, super gute Show, also ich habe bessere Ghost-Konzerte gesehen, muss ich auch dazu sagen, aber war sehr solide, war schön, hat Spaß gemacht, cooles Bühnensetup und am Anfang, kann man ja so ein bisschen verraten, ich bin ja immer auch wegen der ganzen Kulisse auf der Bühne da, ne? Also diese ganze aufgebaute Kirchenkulisse, das ist ja immer ein Spektakel.
Ja.
Und ich glaube, die ersten 4, 5 Lieder, nur schwarzer Vorhang mit so einem riesen umgedrehten Ghostkreuz, also es war wirklich riesengroß. Und dann habe ich richtig gekreischt, weil plötzlich das Backdrop fiel und dann hat sich die Kirchenkulisse eröffnet mit Lucifer himself im Fenster. Und da war ich wirklich so, wow! Der hat mich am meisten über die Kulisse gefreut.
Und Bibi war im Himmel, mitten in der Hölle. Aber cool.
War sehr lustig. Mein Freund hat mich dann auch gleich angeguckt. Was war das denn jetzt?
Ach ja, schön.
Aber es soll heute um Hörergeschichten gehen. Da haben wir nämlich wieder einige bekommen. Per Mail, per Instagram, per Facebook. Also wirklich auf allen möglichen Arten und Wegen kommen die Stories immer zu uns. Und da muss ich jetzt gleich schon mal sagen, wir brauchen heute auf jeden Fall einen Disclaimer. Weil es sind heute nicht nur übernatürliche Geschichten dabei, sondern sehr menschlich schwierige Themen. Also die ganz rational erklärbar sind, aber die schon schwer anzuhören sind. Deswegen würde ich sagen, wir brauchen auf jeden Fall heute den Disclaimer.
Ganz kleine Sache noch zuvor. Wir haben nach der Folge festgestellt, dass Bibi technische Probleme mit ihrem Mikro hatte. Deswegen klingt das jetzt vielleicht nicht in jeder Sekunde ganz so geil wie sonst. Sorry und danke fürs Ignorieren.
Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
Beginnen wir mit Lena aus Aalen. Ich lese mal vor. Hallo Bibi und Wolfi. Erst einmal möchte ich euch sagen, wie sehr ich euren Podcast liebe. Ich habe von Folge 1 alles durchgesuchtet. Zum Leid meines Partners, der mit True Crime und Spooky Stuff null anfangen kann. Ich glaube, das kennt der ein oder andere.
Das sind die besten Beziehungen.
Ich habe eine Weile überlegt, ob die folgende Geschichte was sein könnte, habe allerdings gehadert, weil sie doch sehr persönlich ist. Aber ich möchte sie nun mit euch und der Creepy Family teilen. Vor 3 Jahren, ich war zu dem Zeitpunkt 29, ist mein Vater nach einem Herzinfarkt im Koma gelegen. Da meine große Schwester psychisch nicht besonders stabil ist und meine Mutter mit der Situation ebenso überfordert war, lag es an mir zu entscheiden, die Maschinen auszuschalten. Ich bin schon immer die Rationalere gewesen und durch meine Arbeit als Therapeutin in der Akutpsychiatrie auch Stück weit belastbarer in Ausnahmesituationen. Nachdem die Maschinen ausgingen, forderte ich meine Mutter und Schwester auf, meinem Vater schöne Erinnerungen auf die letzte Reise mitzugeben. Wir erzählten uns von gemeinsamen Erlebnissen und lustigen Dingen aus dem gemeinsamen Leben. Ich bat meinen Vater, mir Bescheid zu geben, wenn er auf der anderen Seite ankommt, und sein Herz hörte auf zu schlagen. Als ich nach dem ganzen Stress endlich daheim war und mich in den Schlaf weinte, hatte ich einen Wachtraum, gefühlt war ich wach. In diesem klingelte mein Handy und mein Vater war am anderen Ende. Es war laut, als ob er in einer Kneipe wäre. Meine Eltern waren Wirtsleute. Und er sagte auf breitem Schwäbisch, wollte nur sagen, dass ich da bin. Ade. Natürlich tat ich dies als Traum ab. Wunschdenken, Trauerreaktion. Wie gesagt, ich bin rational. Ich ging am nächsten Morgen einkaufen, als mir mein Red Bull in den Fußraum fiel, direkt auf eine Zeitschrift, die ich eine Woche zuvor gekauft habe und noch nicht mit in die Wohnung genommen hatte. Da traf mich der Schlag. Im Radio lief von Frankie Goes to Hollywood The Power of Love. Das war am 2. Februar. Das Lied läuft, wenn wir ehrlich sind, eher im November oder Dezember. Es lief die Stelle im Song. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Und auf der Rückseite der Zeitschrift stand dies. Da hat uns Lena ein Bild geschickt von dieser Zeitschrift. Und da steht drauf, immer, wenn du mich brauchst, schließe deine Augen und suche in deinem Herzen nach mir. Dort wirst du mich finden. Ich glaube fest daran, dass das Zeichen von meinem Papa waren. Ich hoffe, die Geschichte ist nicht zu lang, aber ich wollte euch alle Details genauestens schildern. Liebe Grüße aus Aalen, schickt Lena. Na, was meinst du?
Also erstmal finde ich es wahnsinnig schön, wie gut du den schwäbischen Dialekt nachmachen kannst, Wolfi.
Na, wenn wir ehrlich sind, komme ich ja aus dem Süden, ich könnte auch anders schwätzen.
Und ich finde, wie immer, wenn wir solche Geschichten haben, ich glaube total dran. Ich glaube auch, dass es ein Zeichen von Lenas Papa war. Und ich finde es richtig schön, ja irgendwie auch so einen Frieden zu finden, oder? Also natürlich dieser Traum, klar, da verarbeitet man, könnte ja sein, dass es da einfach... dass man sich da nochmal an Sachen erinnert hat oder na, vielleicht gab es so einen Anruf ja in echt vorher mal. Aber so viele Zufälle und es ist doch schön, so wie wir es oft sagen, ist doch egal, ob man es erklären kann. Die Frage ist, ob man es erklären will. Und wenn es dir einfach ein schönes Gefühl gibt, dann ist es doch perfekt. Und dann braucht man auch nichts zerpflücken, ob das jetzt irgendwie einfach nur ein dummer Zufall war, ob das überhaupt sein kann. Es war Linas Papa und fertig. Und ich finde das sehr, sehr schön.
Ich mag auch diesen Punkt, dass sie zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester, nachdem die Maschinen ausgeschaltet wurden, nochmal zusammengesessen sind und sich schöne Geschichten gegenseitig erzählt haben. Das gibt es ja immer wieder bei Beerdigungen hinten raus. Erstmal ist eine ganz schwierige Stimmung und dann denkt man auch an die schönen Sachen und die Erlebnisse. Dann wird sogar mal gelacht. Das fühlt sich im ersten Moment vielleicht sogar falsch an. Hilft aber und ist wichtig, so diesen ersten großen Schritt der Trauerbewältigung voranzugehen, finde ich. Und dass man das so aktiv macht, zu einem Zeitpunkt, nachdem die Maschinen abgeschaltet wurden, so in den letzten Atemzügen quasi, finde ich eine schöne Sache, ihn so aus dem Leben gehen zu lassen.
Und ich finde, es kommt auch immer ganz drauf an, wie Leute gelebt haben. Wenn man jetzt so ein Lebemensch ist und alles im Leben immer, ne, wenn man immer aus einem eine große Party gemacht hat, wenn man einfach immer gut gelaunt war, wenn Sachen schön waren, wenn man dafür bekannt war, man feiert vielleicht gerne oder so, warum kann man das nicht zum Anlass nehmen, auch das Leben dann einfach zu feiern von der Person, ne? Also gerade wenn solche, also Wirtsleute, ne? Die haben ja dafür gelebt, dass andere Leute eine schöne Zeit haben, dass denen gut geht. Und das hat ja unglaublich viel mit Wärme und Gastfreundschaft zu tun. Und ich finde, dann ist es doch umso schöner, dass jemand, der sein Leben dafür gegeben hat, dass es anderen Leuten gut geht, egal auf welche Art und Weise, dass man den dann einfach auch so aus dem Leben gehen lässt, indem man einfach sagt, hey, es war eine schöne Zeit und wir denken einfach an die schöne Zeit, ohne dass wir jetzt einfach nur noch schwarz sehen. Das finde ich sehr schön.
Lena, vielen lieben Dank für deine persönliche Geschichte. Ich weiß, das kostet doch mal ein bisschen Überwindung, sowas Persönliches an dann am Ende doch fremde, also wir sind nicht wirklich fremd natürlich, aber so ein bisschen fremde Leute loszuwerden.
Ja,
ich freue mich da immer, wenn jemand uns sowas Privates zukommen lässt. Vielen Dank dafür.
Wir machen gleich mal weiter.
Liebe Bibi, lieber Wolfi, auch ich möchte mich zuallererst für euren tollen Podcast und die mühsame Aufarbeitung von Fällen, paranormalen Themen und die interessanten geführten Interviews bedanken und euch von meinem Erlebnis erzählen. Mein erstes Erlebnis bezieht sich auf die Zeit, in der meine Uroma noch gelebt hat. Es ist kein spezifisch datiertes Erlebnis, sondern fasst tatsächlich die gesamte bei meiner Uroma verbrachte Zeit ein. Meine Uroma lebte in einem alten, über 100 Jahre bestehenden Lehmhaus, dessen Wände so dick waren, dass es selbst im Hochsommer sehr kühl im Haus war und im Winter stark beheizt werden musste. Wenn man in den kleinen Vorraum kam, gab es ein altmodisches Buntglasfenster aus viereckigen Quadern und zur Rechten einen kleinen Raum mit einem modernen Plumpsklo, während es geradeaus durch eine weitere Tür ins Haus selbst ging. Im ersten Geschoss ging von einem kleinen Flur die Küche sowie die Treppe nach oben ab, von der noch eine kleine Kammer abzweigte, die den typischen Geruch von Mottenkugeln und älteren Menschen in sich barg. Die Treppe nach oben hin war steil, schmal und knarrte, wie es nur alte Holzstufen tun können. Jene führten in einen weiteren kleinen Durchgangsraum, von dem die kleine Kammer abzweigte, in der meine Uroma schlief, und ein weiterer Raum, der für Gäste als Schlafzimmer diente. Ich erinnere mich noch sehr genau an die weiß gestrichenen Dachbalken, an den dunklen Holzboden und die schweren Möbel, die es im Haus gab. Der größte Gruselfaktor im Haus waren die gedrungenen Räume, kleine Fenster und der Heizkörper im Flur in der unteren Etage, der in regelmäßigen Abständen immer wieder ein Geräusch von sich gab, welches an das Fauchen plötzlich aufkeimender Feuer in Filmen erinnerte. Nachts hatte ich Angst, aus dem Bett zu steigen, weil ich nie wusste, was in der Dunkelheit war. Ich hatte immer ein leicht bedrückendes Gefühl in diesem Haus, nicht unbedingt bedrohlich, eher als wäre da mehr. Ich vertrete Bibis Ansicht, dass Energien sich in Gebäuden speichern, und in diesem Haus konnte sich sicher einiges ansammeln. Hatte es doch zwei Weltkriege und all die Tage meiner Familie erlebt. Zudem mischte sich das Gefühl hinein, welches ich erst vor kurzer Zeit zuordnen konnte. Nämlich das Gefühl, nicht wirklich allein zu sein und mit irritierter Neugier beobachtet zu werden. Vielleicht, so erkläre ich es mir gerne, war mein Uropa ja noch da. Meine Großeltern und meine Mutter kannte er natürlich, aber mich nur als Säugling. Sodass er sicherlich eine Weile brauchte, um zu verstehen, wer ich bin. Dieses Gefühl war nie bedrohlich, als Kind nur sehr unheimlich. Natürlich kann es auch kindliche Fantasie gepaart mit dem Alter und dem Wirken des Hauses zusammenhängen. Doch warum nicht ein wenig daran glauben, dass mein Uropa auf meine Uroma gewartet hat, um mein letztes Mal die steile, schmale Treppe mit einem Uftada, Uftada hinaufzustapfen.
Ich hab's richtig schön vor Augen.
Das ist richtig süß. Aber ich finde, als Kind gibt's halt einfach manche Häuser, die von Haus aus schon unheimlicher wirken, oder?
Naja, als ich jetzt von dir gehört habe, diesen einen Satz, ein altes, über 100 Jahre bestehendes Lehmhaus, da bauen sich sofort ganz, ganz viele Geschichten, Gerüche und Bilder auf, die man, glaube ich, automatisch im Kopf hat, weil diese alten Häuser einfach, ja, die erzählen dir was, ob du willst oder nicht. Und ich glaube, der eine nimmt da mehr mit, die andere vielleicht ein bisschen weniger. Aber das ist schon ein besonderes Gefühl in jedem alten Haus, unabhängig jetzt mal davon, ob man noch eine persönliche Geschichte damit hat oder nicht.
Ich finde allgemein, wenn Leute da einfach lange drin gewohnt haben, also was vier Wände quasi ja alles auch miterleben, also alleine schon durch die Generation, dass man sagt, man zieht da vielleicht als junge Familie ein, dann sind da kleine Kinder, dann werden die Kinder irgendwann erwachsen, dann sind irgendwann nur noch die Eltern, dann stirbt vielleicht einer davon, dann zieht vielleicht nochmal Oma und Opa mit ein. Also es gibt ja so viele verschiedene Konstellationen, und manchmal finde ich es ein bisschen schade, dass Wände nicht sprechen können, weil ich glaube, manche Gebäude und manche Orte haben wirklich schon ganz, ganz viel erlebt. So wie sie es in ihrer Geschichte schon geschrieben hat. Ich glaube da ja eben auch dran, dass sich Energien einfach sammeln und sich Orte, Gegenstände, einfach Dinge merken und einfach irgendwas abgespeichert wird. Das klingt so bescheuert, aber manchmal habe ich einfach so das Gefühl, das ist ja schon so, wenn du eine neue Wohnung besichtigst oder so. Du gehst da rein und ich höre da immer sofort auf mein Bauchgefühl, fühle ich mich hier wohl oder nicht. Und wenn ich mich da nicht wohl fühle, dann brauche ich eigentlich gar nicht weiter gucken, egal wie schön die Wohnung ist. Weil wenn es eine schlechte Energie gibt, dann will ich da nicht wohnen.
Ich glaube auf jeden Fall, dieses Gefühl von Yvette kann jeder nachvollziehen. Dann kann jeder sich selbst nochmal orientieren, wo das Gefühl vielleicht herkommt. Sind es die Gedanken, die man sich macht, weil es in dem Fall halt auch zum Beispiel dieser Heizkörper im Flur immer wieder so ein Geräusch von sich gab und die knarzenden Treppen und so weiter und so fort. Aber ja, jetzt mal ehrlich, niemand von uns hat schon mal in so einem alten Haus gepennt und fand es nicht zu irgendeiner Sekunde mal mindestens seltsam, oder?
Seltsam, genau. Also sowas kann ja auch einen Charme versprühen.
Richtig, definitiv.
Ich mag sowas ja, wenn Sachen ein bisschen unheimlich aussehen. Merkt man vielleicht auch bei meiner Einrichtung. Aber aber das finde ich eigentlich immer ganz schön, weil ich dann immer das Gefühl habe, so hier wurde halt gelebt.
Richtig, ja.
Aber wir haben sogar noch eine zweite Geschichte bekommen. Und das bezieht sich jetzt auch eben auf eingehende Worte von mir, dass es nicht immer unbedingt was Übernatürliches sein muss.
Mein zweites Erlebnis ist zwar nicht paranormal, blieb mir jedoch unangenehm in Erinnerung. Es war circa ein halbes Jahr nach der Trennung von meinem ehemaligen Partner, als ich mit meinem Hund nach der Arbeit zur Hundewiese, welche sich in der Nähe meines Büros befand, spielen war. Diese konnte ich aufgrund des schönen Wetters und der Möglichkeit, dass mein Hund mit zur Arbeit durfte, problemlos auf dem Nachhauseweg ansteuern. Während ich also dort den Ball für meinen Hund warf, fiel mir ein Mann auf, der mich ganz unverblümt beobachtete. Lässig auf einem Geländer gestützt mit einem Kaffeebecher in der Hand. Ich fühlte mich unwohl, weil ich so etwas gar nicht mag und sah immer mal wieder zu ihm hin, um einschätzen zu können, ob er nicht vom Ordnungsamt war oder es vielleicht Ärger geben konnte. Die Hundewiese war nicht eingezäunt, also weiß man ja nie. Schließlich kam der junge Mann, vielleicht so Mitte 30, herüber und sprach mich an. Meinte, ich sei ihm aufgefallen und erzählte mir, dass er auch mal Hunde hatte. Bei mir kam sofort dieses Gefühl des falschen Freunds in diesem Gespräch auf. Dieses falsche, enthusiastische Gefühl, das man bei manchen Gesprächen bekommt, um sich vermutlich selbst zu schützen. Wir unterhielten uns, stellten uns vor und ich wusste, dass da früher oder später eine Frage nach mehr kommen würde, worauf ich mich innerlich schon irgendwie vorbereitete. Ich wusste aber auch, dass ich jederzeit aus diesem Gespräch hätte gehen können, weshalb ich mir weniger Gedanken machte. Dann war es Zeit für mich, zum Bus zu gehen, da ich noch zu meinem Opa wollte. Das sagte ich diesem jungen Mann auch, dass ich noch zu meiner Familie wollte und wir gingen beide Richtung Bus. Als ich mein Handy zog, um auf die Uhrzeit zu schauen, meinte er dann, dass ich ja ein Handy hätte und wir doch Nummern tauschen könnten. Da ich das nicht wollte, sagte ich, dass das sicher keine gute Idee sei, da ich einen Freund hätte. Ich war damals einfach noch zu feige, um einfach Nein zu sagen. Und er beharrte aber darauf, dass wir doch einfach Freunde sein könnten. Ich weiß nicht, für wie dumm manche Menschen einen halten, vor allem wenn man bereits dieses Gefühl hat, dass der andere Part auf mehr abzielt. Er ließ sich trotz meiner ganzen Argumente eines sehr eifersüchtigen Freundes nicht abwimmeln und kritzelte mir seine Nummer auf die Hand, mit der Aussage, dass ich aber schnell anrufen müsse, da er seine Nummer in einer Woche wechselte. Ich stieg also in den Bus und behielt den Mann im Auge, der nicht mit einstieg, sondern zu Fuß weiterging. Und ich atmete erstmal durch. Für mich war diese Sache erledigt, mir war allerdings schon etwas übel. Ich fuhr ein paar Haltestellen mit dem Bus, lief schließlich noch 15 Minuten, um meinen Opa zu besuchen und wusch mir dort die Nummer des Mannes von der Hand, ehe ich dann eine angenehme Zeit mit meinem Opa und meinem Hund verbrachte. Den Vorfall hatte ich langsam aber sicher wieder vergessen. Nach etwas mehr als einer Stunde machte ich mich dann auf den Weg nach Hause. Ich verließ das mehrstöckige Haus, in dem mein Opa lebte, und winkte ihm noch, ehe ich mich auf den Weg machte. Ich kam nur ein paar Meter weit, als ich dann plötzlich meinen Namen von hinten rufen hörte und jemand keuchend neben mir stehen blieb. Es war derselbe Mann, den ich an der Bushaltestelle losgeworden zu sein glaubte. Ich dachte wirklich, ich sei im falschen Film. Er fragte, ob ich ihn denn nicht gehört hätte, was ich verneinte, und meinte daraufhin sogar noch, ich hätte ihm doch eben den Mittelfinger gezeigt, worauf ich leicht gereizt antwortete, dass ich nur meinem Opa gewunken hätte. Eine Antwort, die mir schneller über die Zunge kam, als ich wollte und für die ich mich gedanklich ohrfeigen hätte können. Er hatte eine Dose Bier in der Hand, meinte, er wäre eben noch hier im Netto gewesen, entschuldigte sich, dass er schon etwas getrunken hätte und dass er ja nur spazierte. Ich versuchte, ihn loszuwerden, indem ich ihn fragte, wohin er denn wollte, und er meinte immer wieder nur, er würde lediglich spazieren, und spazierte aber aus irgendeinem Grund auch immer genau da lang, wo ich lang lief. Plötzlich meinte er, er hätte sein Handy verloren und ob ich ihn nicht anrufen könnte. Ich hätte doch seine Nummer. Als ich ihm sagte, dass er doch zur Polizei gehen und sein Handy als verloren melden könnte, war er ganz erstaunt. Sicher hatte er mit einer anderen Antwort gerechnet. Im Laufe des Gesprächs sprach er auch meinen Hund an, weil der schon sehr gestresst war und auch nach Hause wollte, ebenso wie ich, die durch die Situation sehr, sehr erschöpft war. Als der Weg sich erneut teilte, fragte ich, ob er weiter geradeaus gehen würde, denn dann würde ich jetzt hier links abbiegen. Und er fragte mich, ob ich hier wohne, was ich verneinte. Dann kam die Frage, ob ich in dieser oder jener Straße wohnen würde, was ich auch verneinte und beteuerte, ich würde ihm nicht sagen, wo ich wohne. Zum Schluss kam dann nochmal von ihm die Aussage, ich hätte doch keinen Freund. Ich war zu diesem Zeitpunkt nur noch 10 Minuten Fußweg von meiner Wohnung entfernt und langsam wurde der Stress und die Panik zur Wut, denn er kam mir zu nah an meinen Safe Space. Ich schnauzte ihn an, dass es ihn einen verdammten Dreck anginge, ob ich in einer Beziehung werde, ob mit einem Mann, mit einer Frau oder sonst irgendwas. Daraufhin wurde er auch ganz kleinlaut, meinte, ich müsse doch nicht so laut werden und ich schickte ihn in meiner Wut endlich weg. Ich würde jetzt weitergehen und er solle gefälligst nach rechts gehen und tatsächlich tat er das auch. Ich ging über einen kleinen Umweg nach Hause und zitterte innerlich wie Espenlaub, weil ich Angst hatte, ihm noch einmal zu begegnen. Am Abend, als ich zu meiner letzten Gassi-Runde aufbrach, traf ich meine Nachbarin, die eben von der Spätschicht kam und ich erzählte ihr kurz, was geschehen war und bat sie, die letzte Runde mit mir zu machen. Das tat sie natürlich auch und nahm ihre Hündin gleich mit. Ich erzählte ihr dann alles haargenau, was passiert war. Den Mann habe ich nicht mehr getroffen und auch eine solche Situation gab es Gott sei Dank nie wieder. Es war mir sehr, sehr unangenehm und es hat mich psychisch doch sehr durchgerüttelt. Ich hoffe wirklich sehr, dass die Geschichte etwas für euren Podcast ist und wünsche euch noch einen schönen Tag. Liebe Grüße, Yvette.
Sehr, sehr unangenehme Situation, aus der man, glaube ich, gar nicht so einfach rauskommt, wie man das jetzt vielleicht im ersten Moment denkt.
Das ist es nämlich. Also deswegen haben wir die Geschichte heute auch mit reingenommen, weil ich finde, das ist so ein gutes Beispiel dafür, dass sich auch so Alltagssituationen manchmal irgendwie so anfühlen könnten, als könnte es jetzt gleich wirklich richtig brenzlig werden. Und das unterschätzen ganz viele Leute, weil erstens mal natürlich, vielleicht hat er die einfach nur so angesprochen, aber du weißt nie, was in Leuten los ist. Wenn du schon zu verstehen gibst, ich will weder deine Telefonnummer, noch will ich mich eigentlich noch mit dir unterhalten und das Leuten aber immer noch nicht ausreicht, um dich in Ruhe zu lassen, dann fängt der psychische Stress ja eigentlich schon an. Und wenn du dann vielleicht noch Gefahr läufst, dem unfreiwillig zu erklären, wo du wohnst, nachdem er jetzt schon weiß, wo dein Opa wohnt. Also ich kann es total verstehen, dass das eine sehr bedrohliche und unangenehme Situation war.
Und vor allem frage ich mich, wie wusste er, wo ihr Opa wohnt? Also wie hat er sie dort wieder getroffen? Nach dem Hundepark sind sie ja getrennte Wege gegangen, sie in den Bus, er lief weiter. Und trotzdem hat er irgendwie den Weg in die Nähe von ihrem Opa gefunden, um sie dort wieder zu treffen. Kann natürlich ein großer Zufall sein, will man aber gar nicht glauben in dieser Situation. Also könnte ich, glaube ich, auch nicht glauben in der Situation.
Du weißt ja nicht, vielleicht hat er sie ja davor schon mal irgendwie beobachtet oder so und wollte dieses zufällige Begegnung quasi so erzeugen, was ja auch schon wieder super weird ist. Und ich verstehe immer den Ansatz, wenn jemand sagt, ja, aber wie will man denn dann noch jemanden kennenlernen? Und die einen sagen, vielleicht ist es romantisch. Aber ich finde, es ist so oft einfach nur grenzüberschreitend. Und wenn ich nicht das Gefühl habe, dass die andere Person, und da kann mir jetzt auch jeder erzählen, was er will, du merkst innerhalb den ersten 10 Sekunden, ob jemand gerade auf dieselbe Art und Weise auf dich reagiert, wie du auf ihn. Oder? Also das ist jetzt kein Hexenwerk. Das ist jetzt nicht so.
Ja, und in dem Fall war es ja wirklich sehr eindeutig. Sie hat ihm ja gesagt, sie wird ihm ihre Nummer nicht geben. Sie sagt ihm nicht, wo sie wohnt und so weiter und so fort. Also sie hat ja wirklich klare Ansagen gemacht, dass sie kein Interesse an dieser Zusammenkunft hat. Und er hat ja nicht aufgegeben. Also auch schon die Nummer ihr auf die Hand zu schreiben, auch noch so ein wirklich ein physischer Kontakt,
ja,
der da hergestellt wird, das ist schon meilenweit über dem, was man tun sollte in so einer Situation.
Und ich finde, da muss man jetzt schon immer so einen Unterschied machen, weil es ja, wie gesagt, ja immer die Leute gibt, die dann sagen, ja, du darfst ja jemanden ansprechen.
Klar.
Es verbietet dir ja niemand irgendwie den Kontakt zu suchen.
Richtig.
Aber doch bitte respektvoll. Und wenn ich in den ersten paar Sekunden merke, ach nee, du, dann lass es doch einfach sein. Und ich finde auch auf der Gegenseite, wenn man selber angesprochen wird, kann man ja einfach auch nur nett sagen, hey, danke, nein, danke, so. Weißt du, und dann ergibt sich vielleicht auch diese ganze hochgeschaukelte Situation nicht, weil ganz oft ist es so, man wird angesprochen, man sagt dann nein, dann ist die andere Person irgendwie schon pissig, dann wird die auch so, und ich verstehe immer den Hintergedanken nicht, dann werde ich jetzt noch aggressiver und noch fester irgendwie, weißt du, so, und überzeugt, nee, du kannst niemanden überzeugen. So, wenn das beim ersten Mal schon nicht funktioniert hat, dann wird es beim 10. Mal auch nicht funktionieren. Also der ganze Effort ist es einfach nicht wert.
Und selbst wenn da jetzt vielleicht sogar gar nicht so viele böse oder negative Gedanken im Hintergrund waren. Man darf nicht vergessen, wie lang Yvette jetzt in dem Fall vermutlich diese Geschichte mit sich rumträgt. Das vergisst du ja nicht einfach. Natürlich wirst du da ein bisschen entspannter nach ein paar Tagen. Ja. Du guckst dich doch erstmal immer um und dann siehst du vielleicht noch eine Person, die der Person ähnlich sieht und dann hast du schon wieder Schiss und dann kann mir gut vorstellen, dann läuft man erstmal ständig auf Umwegen nach Hause, steigt eine Station früher aus dem Bus aus. Man will ja nicht, falls dann doch irgendwas dahinter steckt, da auch noch irgendwelche Brotkrümel hinlegen. Also man kann ganz viel anrichten mit so einer unüberlegten Tat.
Ist so. Es ist einfach, ein unangenehmes Gefühl und du beschränkst die Person dann ja auch irgendwie so in ihrem alltäglichen Leben. Wenn die jetzt immer das Gefühl hat, kann ich jetzt diese Buslinie nehmen, ist er jetzt wieder da. Es führt einfach zu einem unangenehmen Gefühl und das muss doch kein Mensch in einem anderen Menschen auslösen. Und das verstehe ich immer, diesen Weitblick verstehe ich immer nicht.
Yvette, vielen lieben Dank für deine Geschichten. Und ich würde sagen, wir machen einfach direkt mit der nächsten weiter. Hi ihr beiden. Ich wollte euch mal über etwas erzählen, das vor etwa einem halben Jahr anfing. Ich weiß nicht, ob es wirklich paranormal ist, aber seitdem sehe ich meine Katze mit anderen Augen. Ich lebe alleine am Stadtrand. Nichts Besonderes, ziemlich ruhig. Meine Katze, Nala, ist 7 Jahre alt und eigentlich super entspannt. Sie schläft viel, frisst gerne und liegt am liebsten auf dem Fensterbrett. Sie ist nicht schreckhaft oder irgendwie sensibel, also dachte ich zumindest. An einem Freitagabend saß ich auf dem Sofa, habe gelesen, alles ganz normal. Plötzlich springt Nala hoch, fährt das Fell auf und starrt in eine dunkle Ecke im Flur. Sie hat gefaucht, richtig laut, fast wie ein Knurren. Ich dachte erst, da wäre vielleicht ein Tier reingekommen, aber da war nichts. Ich bin mit meiner Taschenlampe durch die ganze Wohnung, habe sogar in Schränke geschaut. Nichts, kein Tier, kein Geräusch, kein Grund für die Panik. Aber Nala hörte nicht auf. Sie stand stocksteif im Wohnzimmer, hat immer wieder in den Flur geguckt, die Ohren flach, den Blick total fixiert. Und dann, und das war der Moment, der mir echt Gänsehaut gemacht hat, und dann ist sie rückwärts gelaufen, langsam, als würde sie irgendwas nicht aus den Augen lassen wollen. Sowas habe ich bei ihr noch nie gesehen. Das ging bestimmt 5 Minuten so. Dann hat sie sich unter das Sofa verkrochen und kam den ganzen Abend nicht mehr raus. In der Nacht bin ich gegen 1 Uhr aufgewacht, ohne zu wissen warum. Ich hatte so ein beklemmendes Gefühl, wie wenn jemand im Zimmer steht. Nala saß auf dem Bett neben mir. Völlig starr, mit geweiteten Pupillen und hat auf die Zimmertür gestarrt. Kein Laut, keine Bewegung, ich konnte nicht mehr einschlafen. Am nächsten Tag war sie wieder ganz normal, als wäre nichts gewesen. Aber seitdem passiert das immer wieder. Einmal im Monat etwa, immer zur gleichen Uhrzeit und immer guckt sie auf dieselbe Stelle im Flur. Ich habe dann vor ein paar Wochen mal testweise mein Handy aufgestellt und eine Nacht lang gefilmt. Man sieht nichts Ungewöhnliches bis etwa 2.58 Uhr. Dann dreht sich Nala plötzlich zur Tür und fixiert sie mal wieder. Aber kurz danach hört man was. Ein leichtes Kratzen, ganz leise, fast wie Fingernägel am Türrahmen. Ich war so geschockt. Ich hab's gelöscht. Ich wollte es nicht noch einmal sehen. Seitdem schlafe ich echt beschissen. Was denkt ihr? Spürt sie wirklich etwas oder ist das einfach nur Zufall? Ich weiß es nicht. Aber ich mache nachts jetzt das Licht im Flur nicht mehr aus und hoffe, dass ich dieses Kratzen nie wieder hören muss. Liebe und vor allem verängstigte Grüße. Schickt Franzi.
So, puh. Der Katzenspezialist.
Ich habe ja 2 Katzen. Also vielleicht den einen Satz vorweg. Es macht immer etwas mit einem, wenn Tiere nicht so reagieren, wie sie normalerweise reagieren. Man kennt seine Tiere irgendwann, man kann sie einschätzen, wie sie drauf sind, man kann sie in besonderen Situationen einschätzen. Und wenn dein Tier dann etwas macht, was das Tier sonst nie tut, dann ist das erstmal besorgniserregend. Da guckst du hin, da muss irgendwas sein. Also ich verstehe vollkommen, dass sie das ernst genommen hat. Hätte ich auch.
Ich finde es nur super, super nachvollziehbar. Also vielleicht sehen das andere Leute auch anders. Dieses Film und sich dann so sehr erschrecken, dass man es löscht. Weil ich dachte dann auch so, das Video hätte ich gerne geguckt.
Ja.
Und dachte mir so, wie doof, jetzt ist es weg. Aber ich kann es nachvollziehen. Und ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben schon in Situationen war, egal ob es peinlich, unangenehm, gruselig oder komisch war. Ich bin auch so eine Kandidatin für weg damit, dann sehe ich es nicht, dann ist es nicht passiert. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Du nicht, du schüttelst mit dem Kopf.
Nee, null. Also ich hätte dann jede Nacht versucht zu filmen, um das irgendwie rauszukriegen, der Sache auf die Spur zu gehen. Ich hätte da ganze Kamerainstallationen vollbracht aus 10 Blickwinkeln und bei irgendwelchen elektrischen, keine Ahnung. Also ich möchte einfach wissen, was es ist und möchte es behalten und analysieren. Ja.
Aber mich würde es jetzt voll interessieren, was es ist, weil wenn es nicht regelmäßig ist, also wenn es nicht jede Nacht ist, sondern so einmal im Monat, immer zur gleichen Zeit. Also ich wäre ja dann auch erstmal so, okay, was könnte es sein?
Also, dass so ein Tier mal einen Geist in Anführungsstrichen sieht, also etwas, was man selber nicht sieht, das kenne ich. Und da wäre ich auch noch relativ entspannt. Also mein Hund macht das ja auch manchmal. Damit komme ich klar. Mich irritiert sehr, dass plötzlich ein Geräusch dazu kam. Das, was so ein bisschen wie Fingernägel kratzen. Also das irritiert mich. Also sobald man selbst da wirklich noch was mitkriegt und wenn es nur ein bisschen was ist, dann kann man davon ausgehen, das Tier hört das lauter, spürt das lauter, sieht das deutlicher als man selbst. Das hätte mir auch Angst gemacht.
Wieder berechtigte Creepy-Hour-Frage. Würdest du ausziehen?
Nö, würde ich nie. Also du kannst ja nicht sicher sein, dass was das auch immer ist, sich im Zweifelsfall nicht doch verfolgt und hey, sie hat eine Katze, wir wissen alle, was für harte Tiere Katzen sind, die machen doch eh alles fertig, was zur Tür reinkommt im Zweifelsfall.
Hoffen wir es mal. Ich wünsche dir auf jeden Fall, also Franzi, ich kann schon verstehen, warum du verängstigt bist,
ja.
Aber vielleicht versuchst du doch nochmal irgendwie aufzunehmen, vielleicht auch mit so einer Kamera, die man online bestellen kann. Gibt es wirklich ganz, ganz preiswert, ganz günstig, knapp 29 Euro oder so. Und die reagiert zum Beispiel auch auf Geräusche oder auf Bewegungen. Stell die doch einfach mal zur Tür raus. Man weiß ja nie. Also vielleicht einfach nur um sicher zu gehen, lass die einfach einen Monat mitlaufen, da passiert gar nichts, kannst an den Strom anschließen und dann bist du dir aber sicher, dass da nichts ist.
Und dann ganz wichtig, schick uns das Video, damit wir es angucken können, wenn du was entdeckt hast.
Aber Franzi, ich hoffe wirklich, dass sich das Thema irgendwie für dich erledigt und dass du da irgendwie Ruhe findest, weil es gibt nichts Schlimmeres,
ja,
wie wenn
Fall.
Man sich zu Hause nicht mehr sicher fühlt.
Das ist richtig, ja.
Gut, dann kommen wir jetzt zur nächsten Geschichte, die auch wieder in anfängliche Einleitungsworte mit reinschlägt. Da geht's um nichts Übernatürliches und die betreffende Person hat auch geschrieben, dass sie lieber anonym bleiben möchte, was ich absolut nachvollziehen kann. Aber jetzt am Anfang schon mal ein großes Dankeschön, dass du diese Geschichte überhaupt mit uns teilst, weil es ist nicht selbstverständlich und ich glaube, es hat auch einiges an Überwindung gekostet. Ich fange einfach mal an.
Liebe Bibi, lieber Wolfi, bevor ich mit meiner Geschichte beginne, möchte ich eine kurze Triggerwarnung aussprechen. Bei meinen Erlebnissen werden suizidale Gedanken, selbstverletzendes Verhalten, schlimme Gedanken und eine instabile Psyche thematisiert. Auch wenn es mir bereits viel leichter fällt, darüber zu sprechen und mich davon zu distanzieren, schäme ich mich trotz alledem noch für einige Dinge, die ich nun erzählen werde. Ich möchte jedoch darüber sprechen, da es mir damals sehr geholfen hätte, von einer Person, die mit denselben psychischen Problemen zu kämpfen hatte, zu hören, dass es nicht das Ende ist und dass es besser werden kann. Hier nun zu meiner Geschichte. Ich wuchs in einem sehr, für mich als hochsensible, schwierigen Haushalt auf, in dem ich eine ganz tolle Mutter hatte und einen Stiefvater, der uns nie physisch, aber mental fertig machte. Sätze wie »Was kannst du eigentlich?« oder »Wie dumm bist du eigentlich?« waren Sätze, die sich mir stark eingebrannt haben und bis heute Spuren hinterlassen haben. Es gab Ärger, wenn ich mal Krümel auf dem Tisch liegen ließ, wenn ich nicht aufaß, obwohl ich schon satt war. Er kam in mein Zimmer, ohne zu klopfen, durchwühlte meine Schubladen, weil er etwas suchen wollte, als ich mal nicht da war. Und als es mir mal richtig schlecht ging, ich hatte pfeiferisches Drüsenfieber, sollte ich für ihn Kartoffel schälen. Obwohl es genau der Tag war, an dem ich kaum krauchen konnte und selbst gar nichts essen wollte. Ich habe mich zu Hause nie sicher gefühlt, bin immer durch die Wohnung geschlichen und habe Zuflucht in Büchern und Spieleabenden sowie Gesprächen mit meiner Mutter gesucht. Meine Mutter war all die Jahre wie erstarrt und hatte Angst, dass er ihr und mir tatsächlich etwas antun würde und wusste nicht ein oder aus, weshalb die Trennung erst nach 20 Jahren geschah. Bis dato war leider aber schon zu viel passiert. Ich fühlte mich immer sehr klein und als ich ins Gymnasium kam und sich dort meine Noten stark verschlechterten, fühlte ich mich in meiner Nutzlosigkeit und Dummheit nur bestätigt. Ich begann mich selbst zu verletzen, zu kratzen und zu ritzen, auch zu beißen oder mir gegen den Kopf zu schlagen. Und der Gedanke, du bist so wertlos, war ein ständiger Begleiter. Natürlich fielen die Verletzungen ab und an auf, wenn ich sie nicht genug versteckte, aber ich sagte, ich hätte mich irgendwo aus Versehen verletzt oder jemand wäre abgerutscht und hätte mich dabei verletzt. Es wurde etwas besser, als ich zumindest den Druck des Gymnasiums nicht mehr hatte und auf der Realschule war. Jedoch nahm der Druck dann wieder zu, als ich meinen ersten Freund hatte und mein ehemaliger Stiefvater auch gegen ihn schoss. Da ich aber nicht mehr alleine war, gab ich auch ab und zu Kontra. Ich wusste, dass es nicht ewig weitergehen würde, dass ich nur durchhalten müsste, bis ich 18 bin und dann könnte ich endlich ausziehen. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass ich leider schon tief in einer Borderline-Erkrankung steckte. Mit 17 Jahren knallte bei mir dann eine Sicherung durch und ich wollte aus dem 10. Stock springen. Ich kann nicht sagen, ob es wirklich mit dem Wunsch zu springen oder dem Wunsch gesehen zu werden zusammenhing. In meinem Kopf wurde es zuvor sehr laut und viel zu viel. Es gab kein großes Nachdenken über mein Handeln und wurde einfach nur von mir ausgeführt. Mein damals bester Freund und mein damaliger fester Freund zerrten mich zurück und ich schrie und weinte, bis ich nicht mehr konnte. Mit 20 oder 21 zog ich dann endlich aus und mit meinem Freund in eine Wohnung. Die gehoffte Besserung trat jedoch nur zeitbedingt ein. Ich hatte eine miese Selbstreflexion, eine noch miesere Gefühlsregulation und wusste oft nicht, wie ich mich selbst handhaben sollte. 2013 kam schließlich der Wendepunkt. Es war im April, als mehr und mehr Gedanken in mir aufkamen, die die Verletzung und Tötung meines Freundes, meiner Familie oder Freunde beinhaltete. Ich hatte solche Angst und versuchte, sie zu verdrängen. Es wurde so schlimm, dass ich sie beinahe den ganzen Tag wie einen bebilderten Ohrwurm im Kopf hatte. Ich hatte eine solche Angst, dass diese Gedanken Realität werden könnten, dass ich zur Mörderin werde, weshalb ich kein Messer oder eine Schere mehr in die Hand nehmen wollte. Und ich so wenig aß wie möglich, weil ich keine Kraft haben wollte, um irgendjemanden etwas anzutun. Schließlich ließ ich mich einweisen und es war der richtige Weg. Ich durchlief die geschlossene, die offene und die stationäre Abteilung der Psychiatrie und erhielt die Diagnosen Borderline, Verlustangst und Zwangsgedanken. Sowie eine medikamentöse Behandlung dafür. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, ich würde niemals wieder zur Normalität zurückkehren. Aber die Zeit zeigte, dass es doch funktioniert. In den folgenden Jahren gab es Höhen und Tiefen, darunter sehr prägend der Verlust meiner ersten Hündin, nach deren Tod es mir richtig, richtig schlecht ging, und meine zweite 5-jährige Beziehung mit einem selbst instabilen Menschen, von dem ich mich vor 4,5 Jahren trennte. Eine kurze Zeit nach der Adoption meines zweiten Hundes und meinem letzten schlimmen Selbstverletzungsrückfall. Jetzt bin ich 33 Jahre alt und seitdem selbstverletzungsfrei. Ich habe einen Teil meiner Narben bereits mit Tattoos versehen und nächstes Jahr ist ein Tattoo für die letzte Narbe geplant. Ich lebe mit meinem Hund alleine und habe gelernt, mich selbst besser zu reflektieren und zu schauen, ob und was ich brauche. Ich habe mehr Kontakt mit meiner Familie und kann heilen, da der neue Mann meiner Mutter einfach großartig ist. Die Krankheiten werden leider nicht weggehen, doch mit den folgenden Punkten habe ich gelernt, damit besser umzugehen und zu leben. Meine Borderline-Erkrankung sehe ich als kleines, bockiges Kind, welches ab und an die Hand genommen werden will und muss. Manchmal fällt es mir schwer, mich davon zu distanzieren. Doch wenn es klappt, dann kann ich wie eine Erwachsene auf mich selbst zugehen und auch meinem Umfeld ganz normal erklären, was gerade los ist und was ich brauche. Zudem frage ich mich immer, ob ich gerade selbst eine Entscheidung treffe oder das Borderline-Kind gerade manipulativ seinen Willen durchsetzen möchte. Die Zwangsgedanken kommen heute immer noch auf und haben ihren gewaltsamen Inhalt beibehalten. Je nachdem, wer oder was gerade um mich herum geschieht. Auch können andere Dinge den Inhalt der Gedanken triggern, weshalb ich in instabilen Momenten gewisse Bücher, Filme oder eben auch Podcasts nicht hören sollte. Diese Gedanken sollte man, auch wenn es schwerfällt, aktiv denken und oder fließen lassen. Sonst werden sie nur noch schlimmer und stauen sich. Man ist nicht das, was man denkt. Es sind nur Gedanken. Sie tun keinem etwas. Diese Erkenntnis kam sehr spät und musste auch gefühlsmäßig erstmal von mir akzeptiert werden. Und wenn es hilft, man kann diese Gedanken denken und so tun, als würde man einen Thriller oder Krimi schreiben wollen und dies als Szenario verpacken. Verzweifelte Situationen erfordern Kreativität. Leider habe ich kein Wunderkonzept für meine Verlustangst. Mit dieser muss ich wohl einfach leben. Aber das ist in Ordnung, denn sie macht nur einen geringen Teil von mir aus. Ich wünsche allen, die ebenfalls gerade mit ihrer Psyche zu kämpfen haben, ganz viel Kraft und die Unterstützung, die sie brauchen. Nehmt jeden einzelnen Tag in Angriff. Schritt für Schritt, es wird besser werden. Ganz bestimmt.
Also ist zumindest, seit ich in der Creepy bin, sicher eine der persönlichsten Geschichten, tiefsten Geschichten, die wir hier bekommen haben. Und ich fühle mich in dem Moment auch leicht überfordert, weil da so viel zusammenkommt.
Ich finde es, glaube ich, in Bezug auf unseren Podcast auch super wichtig, so eine Nachricht vorzulesen, weil das, glaube ich, auch zeigt, was eben zu Hause, im Umfeld, als Kind, was ein schlechter Umgang zu Hause alles auch für später kaputt machen kann. Wie wichtig es ist, dass Kinder einfach geliebt werden, dass sie behandelt werden, wie sie behandelt werden sollten und dass man nicht immer mit so einer strengen Art und Weise und eben auch dieser Vermittlung von du bist nichts, du kannst nichts, also was solche Wörter anrichten können, finde ich unglaublich und es tut mir im Herzen weh, sowas zu lesen, weil ich mir so denke, kein Kind auf dieser Welt hat verdient, dass man so mit ihm umgeht und auch den Start ins Leben so schwer macht. Und ich finde es so toll, dass da jemand einfach offen drüber spricht. Einfach auch, weil wir ganz oft nicht verstehen konnten, was bewegt denn Menschen dazu, in manchen Situationen das zu tun, was sie tun. Aber auch dieser Vergleich mit den Zwangsgedanken, mit der Borderline-Störung, sich selbst so zu reflektieren und anzuerkennen, dass die Krankheit halt da ist und wie man jetzt mit ihr umgeht und vor allem auch im Umkehrschluss, wie man das den Leuten verständlich macht, die im Umfeld sind, damit besser umgehen zu können. Was brauchst du? Was brauche ich? Ich fand es wahnsinnig spannend, diese Nachricht zu bekommen, die zu lesen und die jetzt auch nochmal weiterzutragen, weil es nicht selbstverständlich ist, dass man da offen darüber spricht, wenn man selber nicht betroffen ist. Dann hat man einfach keine Ahnung davon.
Definitiv. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Nachricht auch anderen helfen kann, weil es sicherlich auch ein gutes Beispiel dafür ist, wie jemand Hilfe gesucht hat und unter anderem dank der Hilfe zumindest jetzt im Alltag einigermaßen mit diesen Problemen klarkommt und nach vorne blicken kann. Und das kann in so einer Situation vielleicht dem einen oder anderen Mut geben, sich auch Hilfe zu suchen, wenn man das Gefühl hat, in so etwas abzurutschen.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wie wir da jetzt weitermachen sollen. Ich bin auf jeden Fall wirklich, wirklich dankbar, dass das geteilt wurde und habe da wirklich größten Respekt, dass uns so eine Nachricht erreicht hat.
Vielen lieben Dank fürs Schicken dieser sehr persönlichen Nachricht. Eine haben wir jetzt noch für heute und die kommt vom Timo. Hi ihr zwei. Ich höre euren Podcast schon von Anfang an und dachte eigentlich nie, dass ich mal selbst was erlebe, das zu euch und den Hörerstories passt. Aber was mir im Winter letzten Jahres passiert ist, beschäftigt mich bis heute. Und vielleicht könnt ihr ja was damit anfangen. Ich bin 32, wohne seit Herbst 24 alleine in einer kleinen Dachwohnung in einem Altbau. Schlafprobleme hatte ich nie, bis auf eine Phase letztes Jahr, in der ich öfter total gerädert aufgewacht bin, obwohl ich dachte, ich hätte durchgeschlafen. Das ging so 3-4 Wochen. Ich hab's auf Stress geschoben, neuer Job, neue Stadt, ihr wisst schon. Aber dann fing es an, komisch zu werden. Eines Morgens bin ich aufgewacht in meiner Küche. Ich saß auf dem Boden, mit dem Rücken an die Schranktür gelehnt und hatte noch meinen Schlafanzug an. Um mich herum lagen zerknüllte Zettel, auf denen ich anscheinend irgendwas geschrieben hatte. Nur ich erinnere mich an nichts davon. Null. Ich wusste nicht mal, dass ich im Schlaf überhaupt laufe. Die Zettel habe ich natürlich aufgehoben. Auf einem stand: Nicht aufmachen, er ist noch da. Ein anderer: Er beobachtet mich. Ich dachte erst, ich hätte das im Halbschlaf geschrieben oder irgendeinen Albtraum gehabt. Aber ab dem Moment wurde es fast jede Nacht schlimmer. Ich bin an den merkwürdigsten Orten aufgewacht. Einmal auf dem Dachboden des Hauses mit Dreck an den Füßen. Ein anderes Mal stand ich früh morgens einfach auf dem Gehweg vor dem Haus, barfuß. Die Haustür war abgeschlossen, aber mein Schlüssel steckte von außen. Ich habe dann meine Nachbarin gefragt, ob sie nachts irgendwas hört, Schritte oder so. Sie meinte nur, sie hätte öfter gehört, wie jemand flüstert. Aber sie dachte, ich hätte Besuch. Aber ich war immer alleine. Dann kam die Nacht, die alles verändert hat. Ich hatte mir eine Kamera ins Schlafzimmer aufgestellt, so eine einfache WLAN-Kamera, die auf Bewegung reagiert. Als ich morgens nach der Aufnahme schaute, hat's mir den Magen umgedreht. Auf dem Video sieht man mich um 3.17 Uhr aus dem Bett aufstehen. Ich gehe zur Tür, aber bevor ich sie erreiche, bleibe ich einfach stehen, minutenlang. Und dann drehe ich mich ganz langsam zur Kamera. Ich starre rein, kein Ausdruck im Gesicht. Und dann sage ich, mit meiner Stimme aber total monoton, er ist schon drin. Ich habe mich selbst noch nie so unheimlich gefunden. Ich weiß heute nicht, was genau das war. Ich war beim Arzt, beim Schlaflabor, keine neurologischen Auffälligkeiten. Seitdem ich da wieder ausgezogen bin, ist nichts mehr passiert. Aber ich frage mich manchmal, ob es wirklich nur Schlafwandeln war oder ob ich da nicht ganz alleine war. Liebe Grüße, Timo. Das ist schon spooky. Aber total.
Wie aus einem Horrorfilm.
Sicher dir die Filmrechte.
Wirklich.
Ich finde Schlafwandeln ja grundsätzlich schon etwas sehr beängstigend, dass man sich selbst, seinen Körper und sein Handeln so nicht unter Kontrolle haben kann, dass man am nächsten Tag nichts mehr davon weiß. Stelle ich mir ganz schlimm vor.
Also ich hatte das als Kind auch. Ich bin auch einfach mal am Schreibtisch gesessen oder war unten in der Küche, war einmal auch vorm Haus. Also sowas passiert ja jeden Tag mit Menschen, die schlafwandeln, ne?
Richtig.
Und die einen sind dabei vielleicht ganz lustig oder machen irgendwas oder gehen dann in die Küche. Aber man darf halt nicht außer Acht lassen, wie gefährlich sowas werden kann. Also gerade auf die Straße zu gehen oder halt vielleicht auch irgendwie den Ofen anzumachen oder so in einem nicht vollen Bewusstsein kann einfach unfassbar gefährlich sein. Dass es jetzt natürlich noch diese unheimliche Komponente hat, also klar, man kann alles ableiten. Es könnte auch sein, dass er sich irgendeinen Film angeguckt hat, der ihn beschäftigt hat oder so. Wenn er von Haus aus schon schlafwandelt, ist das vielleicht was, was passieren könnte. Aber auch in die Kamera zu starren. Und warum muss denn immer alles um 3 Uhr nachts sein? Es ist wirklich...
Das ist richtig.
Katze war doch auch schon 2 Uhr irgendwas.
Wenn Timo natürlich schreibt, dass er die Creepy schon immer hört, dann wird er sich mit den Themen der Creepy auch regelmäßig beschäftigen, behaupte ich jetzt einfach mal. Von dem her kann es natürlich schon sein, dass man im Schlaf dann gewisse Dinge aufarbeitet und dann eben beim Schlafwandeln auch. Das wäre zumindest die rationale Erklärung. Hilft Timo aber nicht. Ja. Wenn ich mich da selber sehen würde in so einem Video. Selbst ich, Mr. Rational himself, wüsste dann auch nicht so wirklich, was mit mir los ist in dem Moment.
Also ich glaube, manchmal hat alles so ein bisschen einen komischen Zusammenhang. Mir ging das mal so.
Ja.
Ich habe geschlafen und ich habe meinem damaligen Partner im Schlaf was von einem Tier erzählt oder einer Kreatur, vor dem ich ihn warnen muss. Und der hat das ganze Gespräch aufgezeichnet. Also weil ich immer so viel im Schlaf babbel, hat er dann irgendwann mal aufgezeichnet. Und weißt du, vor wen ich ihm warnen wollte?
Na?
Wir waren den Tag zuvor auf dem Volksfest und ich habe dieses lila Minion-Tier da gewonnen, dieses kleine Monster. Und ich sag dann irgendwann, na, das lila Viech. Und hätte man das jetzt aus dem Kontext gerissen, dann hätte sich das wahrscheinlich auch unheimlich angehört. Aber ich wollte ihn vor dem lila Minion warnen. Man verarbeitet ja einfach so viel im Schlaf. Also alles, was den Tag über passiert oder was dich beschäftigt, kommt ja alles in der Nacht nochmal irgendwie in deinem Gehirn und gefühlt wird da einfach nochmal der Pürierstab reingesteckt. Und deswegen alles keine Erklärung dafür, was Timo passiert ist. Aber ich meine, es gibt halt manchmal Situationen, die kann man sich dann vielleicht erahnen, wo die herkommen oder so. Aber mit er ist schon drin oder mit, oh, ich weiß, nee, also... Gut, dass du ausgezogen bist, Timo. Ich bin Team Ausziehen, immer. Wenn irgendwas Komisches passiert, einfach weg da. Wirklich.
Wie oft bist du schon in deinem Leben umgezogen?
14 Mal. Also ich bin
okay, aus Gründen. Mir macht Timos Nachricht aber persönlich auch ein bisschen Angst, denn Timo schreibt ja, dass es bei ihm losging, indem er einfach oft aufgewacht ist und dachte, er hätte eigentlich durchgepennt und war total gerädert und so weiter. Und seit 2 Wochen wache ich morgens auf und fühle mich, als hätte ich keine 2 Stunden geschlafen und bin total müde und komme überhaupt nicht. Vielleicht fängt das bei mir jetzt auch an.
Du hast senile Bettflucht, Wolfi. Das ist was anderes. Also ich bin ja jetzt auch umgezogen, ich bin ja sehr offiziell Brandenburgerin und auf jeden Fall hatte ich das hier noch nicht, also von daher schon mal ein gutes Omen.
Das kommt noch, keine Sorge. 14, 15, 16, 17, wer zählt bei dir schon mit bei deinen Umzügen?
Nein, das ist jetzt hoffentlich der letzte in meinem ganzen Leben, hoffen wir mal.
Mensch Timo, ich drück mir einfach mal die Daumen, dass das nicht schon wieder kommt. Ich habe auch so ein paar Kollegen, die manchmal schlafwandeln, aber das ist nicht so heftig, da wacht man dann auf dem Sofa auf oder an einem Tisch oder so, aber dass man halt rausgeht, dass man in Kameras spricht und dass man, ja, das finde ich schon, Zettel schreibt, die Zettel schreiben ist auch hart.
Schreiben finde ich auch krass, ich finde es auch so krass, dass er im Schlaflabor war, also dass ihn das so beschäftigt hat, dass er das alles untersuchen hat lassen,
gut.
Weil normalerweise machst du das ja, ich habe das auch als Kind mal zeitweise gemacht, aber dann hat es irgendwann aufgehört und dann ist doch die Frage, wie schlafwandelt man? Macht man das in einem bestimmten Rhythmus oder macht man das dann ständig? Also wie verhält sich das? Das wäre auch mal ganz, ganz spannend, vielleicht damit zum Schlafexperten zu sprechen, weil ganz viele
das
Sachen,
richtig.
Hab auch gestern im Büro in Berlin erfahren, dass eine Kollegin von uns, ich glaube, ich habe schon oft Schlafparalysen, ich sehe dann immer irgendwas, aber so einfach so nebenbei und ich so, okay.
Kennst du unseren Podcast? Komm mal vorbei.
Ja, also ich glaube, das ist, haben voll viele Leute, dass die im Schlaf komische Dinge machen.
Schlaf ist immer wieder Thema. Also wenn es um die Creepy-Stories, um die Hörer-Stories geht, es ist schon sehr viel, was im Schlaf passiert, rund um den Schlaf passiert, nach dem Schlaf passiert. Also eigentlich sollte man gar nicht mehr einschlafen.
Ich finde das Konzept des Schlafs ja schon so unheimlich eigentlich. Weißt du, dein Körper wird ja eigentlich lahmgelegt. Du kriegst ja nichts mehr mit, du bist ja weg.
Ja, man ist wehrlos, hilflos.
Ja.
Richtig, ja.
Und natürlich braucht der Körper das, aber allein die Tatsache, dass wir einfach so knocked out sind. Ich meine, so Tiere schlafen ja nochmal anders. Die können auch tief schlafen, aber die sind ja trotzdem immer irgendwie so in Alarmbereitschaft. Aber ich sag's dir, manchen Nächten könnte auch ein D-Zug durch das Schlafzimmer fahren. Ich würde es nicht mitbekommen.
Naja, in dem Team bin ich auch. Das ist manchmal faszinierend, was ich zu Hause zu hören bekomme, was nachts alles passiert ist. Da ist ein Flugzeug auf der Terrasse abgestürzt, es hat gebrannt, wir hatten Hochwasser und ich lieg da in meinem Bett und alles safe.
Na, wenn ich weg bin, bin ich weg.
Ja, eben. Ja, das bin
knocked
ich auch
out. So. Ja, aber war eine krasse, gute Hörerfolge mit so vielen unterschiedlichen Themen und so vielen wichtigen Themen. Also wirklich, ich bin da jeden Monat aufs neue Chapeau. An unsere Community immer grandios, was ihr uns da schickt, wie viel ihr mit uns teilt und vor allem auch mit der Community teilt, ist alles nicht selbstverständlich. Also da können wir nicht genügend Liebe dalassen.
Wir wissen, wie viel Vertrauen es benötigt, dass man sich so offenbart, dass man so offen ist, dass man solche private Sachen rauslässt. Also wirklich ganz großes Dankeschön. Und natürlich an dieser Stelle auch der Aufruf wieder, weil wir diese Geschichten wirklich sehr gerne hören, lesen, verarbeiten, darüber diskutieren. Wenn du was hast, was du glaubst, was hier reinpasst, schick's uns einfach. Es geht nicht darum, die gruseligste Story aller Zeiten zu haben, die schrecklichste aller Zeiten, die horrormäßigste aller Zeiten. Wenn du denkst, das passt hier rein, das hat hier einen Platz, dann schick's uns und wir lesen wirklich jede einzelne Nachricht, die reinkommt und freuen uns über alles. Es gibt genügend Wege. Schick eine E-Mail an creepyhour@starfm.de. Slide in unsere DMs in der Creepy.
Woher du das wohl hast.
Schreib uns einfach Nachrichten, eine Brieftaube, es kommt immer bei uns an und wir freuen uns wirklich über alles.
Na, keine Spionendrohnen.
Wieder eine Folge mit Tauben.
Muss in jeder Folge stattfinden. Ja, aber dann würde ich sagen, dann war's das für heute. Ich glaube, es wird eine relativ lange Folge. Ist ja auch mal wieder schön. Und ja, dann würde ich sagen, war's das für heute und
vielen Dank fürs Zuhören.
Bleib gesund.
Das sowieso.
Creepy Real.
And scary on. Ich dachte ja kurz, wir verkacken den Abschluss seit Ewigkeiten.
Üben wir
mal
noch.
Habe ich es endlich gelernt.
Dankeschön. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.